Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute wieder natürlich mit einem spannenden Gast, mit einem tollen Thema und diesmal brauchst du kein Buch zu kaufen. Ich muss nur mal darauf Bezug nehmen, dass eine Freundin von mir meinte, ich kann deinen Podcast nicht mehr hören. Jedes Mal danach bestelle ich irgendwie ein neues Buch. Also es geht diesmal nicht um Buch. Es könnte sein, dass du danach Lust hast und deine Wissbegier angestachelt ist, einen Kurs zu buchen. Aber grundsätzlich geht es uns hier darum, dich mit reinzuholen, zu inspirieren und neue Impulse für deine Führung oder auch als Coach, Selbstständiger oder als Mensch einfach im Leben zu geben. Und wen habe ich heute dabei? Ich habe Bernadette Büsken dabei. Bernadette Büsken ist von Mermaid und Brokkoli, also Meerjungfrauen und Brokkoli. Und der Name klingt total verrückt und ist irgendwie auch Programm. Sie und ihre Teammitglieder, ihr Team insgesamt, Susanne Moritz und Bernadette, sind Coaches, LernarchitektInnen und OrganisationsbegleiterInnen, die eines ganz klar wissen: Veränderung beginnt nie mit einem Tool oder einem Trainingsplan, sie beginnt mit einem inneren Moment. Das fand ich schön, das hat mich sehr angesprochen. Bernadette selbst begleitet Organisationen auf ihrem Weg mit einem klaren Blick, offenen Fragen und einem Methodenkoffer, der nicht belehrt, sondern bewegt. Und da gehen wir gemeinsam rein, basierend auf ihrer Erfahrung. Ich durfte selber lange mit Bernadette zusammenarbeiten. Das Geheimnis lüften wir auch am Anfang unseres Gesprächs, woher wir uns kennen. Und auch mit ihrer Haltung, mit Humor und mit Tiefe, mit auch Technologie. Das Ziel ihrer Arbeit ist immer eine Co-Kreation auf Augenhöhe. Mermaid und Brokkoli arbeiten wirksam mit dir und nicht an dir. Und das finde ich einen wundervollen Ansatz. Und schau mal rein, hör mal rein, was du mitnimmst. Ich freue mich immer über dein Feedback. Ich freue mich über Bewertungen. Das wisst ihr, ich nerve hier langsam damit, ich weiß. Aber es hilft mir enorm. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, liebe Bernadette. Bernadette Büsken von Mermaid & Brokkoli ist heute dabei.
Danke. Ja, herzlich willkommen, dass ich hier sein darf. Wunderbar, Nicole.
So schön. Es freut mich ganz besonders, dass du da bist, Bernadette, weil uns verbindet tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe vorhin mal kurz nachgerechnet. 1999 war mein erstes Berufsjahr bei KPMG und da haben wir uns kennengelernt. Es sind also sage und schreibe 26 Jahre, die wir uns bereits kennen.
Wahnsinn. Die Zeit verfliegt, wirklich.
Genau. Und wie war das damals? Das hole ich gerne noch mal ein bisschen rein, weil du warst damals schon für mich eine erfahrenere Kollegin. Ich bin direkt nach dem zweiten Staatsexamen als Juristin dort gestartet. Im Arbeitsrecht und Grundsatzfragen gehörte also zu der Zentrale in Berlin. Und du warst damals Personalleiterin, verantwortlich für Düsseldorf. Und ich wurde geschickt zu euch, zu dir. Ich glaube, irgendeine arbeitsrechtliche Thematik. Und ich weiß das noch ganz genau, als ich da im Flur stand und hatte irgendwie so eine Tasche, die hatte ich mir so quer umgehangen. Und da hast du gesagt, du siehst ja aus wie ein Postbote.
So was habe ich zu dir gesagt. Ja, Wahnsinn.
Und ich natürlich als Kleine gerade mal erst angefangen. Ich war immerhin fast 30, aber gut, als Berufsanfänger dazu. Ach du meine Güte.
Oh, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, Nicole.
Und genau, wir haben aber später dann nochmal eine ganz schöne gemeinsame berufliche Zeit gehabt, weil wir ein Projekt gemeinsam begleitet haben, wo du Projektleiterin warst. Und daran erinnere ich mich total gerne, weil ja, das war einfach gut. Also es war eine gute inhaltliche Zeit, wo wir uns gemeinsam empowered haben. Darum geht es heute unter anderem auch. Und toll miteinander gearbeitet haben.
Hm. Ja, sehr schön. Tatsächlich, an dieses Projekt erinnere ich mich auch noch sehr gerne und sehr intensiv, weil das einfach zumindest der Versuch damals unseres Arbeitgebers war, tatsächlich auch uns zu empowern und diese Riesenprojekte tatsächlich auch mitentwickeln zu können. Man darf dazu sagen, wir waren in einem Partnerunternehmen und da hieß es eben, dass Partner im Wesentlichen dafür verantwortlich sind. Und zwar zumindest für mich das erste Mal erlebbar, dass wir in einer größeren Breite etwas bewegt haben. Ja, das war ein tolles Projekt.
Genau, und wir sind da so ein bisschen durch die Länder gereist oder durch die Niederlassungen gereist, zusammen mit einer externen. Ich bringe es deswegen rein, weil ich vorhin so überlegt habe, du warst später für mich wirklich auch nochmal Vorbild, weil du bist vor mir rausgegangen bei KPMG, hast dich selbstständig gemacht, hattest den Mut und wir waren damals mit einer externen Trainerin und Coach unterwegs, die älter war als wir beide, uns beide, glaube ich, so ein bisschen auch nochmal
geprägt oder beeindruckt hat zum damaligen Zeitpunkt. Sie war auch die Erste, die das Thema Ayurveda-Kuren aufgebracht hat, was ich ja später jedes Jahr tatsächlich dann gemacht habe nach meinem Burnout. Ja. Aber jedenfalls, ja, an der Stelle, Bernadette, du warst für mich Vorbild mit deinem Weggang und dann erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten. Und ich habe es dir irgendwann nachgemacht.
Ja, wunderbar. Ich kann mich immer gut dran erinnern, als wir das erste Gespräch für deine Selbstständigkeit gab.
Ja.
Da waren wir in Berlin und wir haben das Reisprofil gemeinsam gemacht. Und das haben wir zusammen ausgewertet und bin zwar immer klar, ich hoffe auch sehr wertschätzend, aber an einer Stelle hast du gesagt, oh, das frustriert mich aber jetzt sehr. Du hattest nämlich einen sehr hohen Beziehungsanteil, auch gerne mit Menschen. Habe ich gesagt, ja, aber wenn du dich selbstständig machst, schau auf jeden Fall, dass du viel mit Menschen in Kontakt bist, beziehungsweise in Kooperationen gehst, weil ansonsten könnte es etwas schwierig werden.
Mhm. Das stimmt. Genau. Ja, und das einfach mal vorneweg, bevor wir so richtig reinstarten mit dir, wer du bist, was du mitbringst als Thema, was ich ganz spannend finde. Und um die Verbindung klar zu machen. Ich hoffe sehr, während wir gerade aufnehmen, ist unser Handwerker aufgetaucht und bummert hier unten. Ich hoffe, man hört es nicht. Du hörst es nicht?
Nein, ich höre es nicht.
Perfekt, weil ich höre hier so richtig was und habe eben Schreck bekommen, als es losging. Aber dann können wir damit leben. Ja, liebe Bernadette, nachdem unsere Verbindung schon mal offengelegt worden ist, wer bist du denn und wofür schlägt dein Herz?
Das ist immer so eine schwierige Frage, wer bist du eigentlich, ne? So, es geht nicht um Namen und was ich alles so bisher gemacht habe, aber wer bin ich eigentlich und wer macht mich oder was macht mich aus? Ich glaube, dann habe ich immer gerne den Punkt, und was mich schon immer umgetrieben hat, ist, wie kann ich es unterstützen, dass Menschen sich tatsächlich weiterentwickeln, also eine andere Perspektive einnehmen können, also nicht nur irgendwas lernen, sondern wirklich anders auf Dinge drauf gucken können und sich bewegen. Das ist, glaube ich, für mich eines der treibendsten Dinge beruflich. Und ich schaue auch immer wieder drauf, eins zu eins als Führungskräftecoach, was ich ja jetzt schon seit fast 20 Jahren mache, aber eben auch mit Teams. Wie bewegen die sich? Wie verändern die sich? Was musst du an Strukturen schaffen, damit überhaupt Bewegung entstehen kann? Und das hat mich eigentlich schon immer begleitet. Und ich habe zwar von Hause aus, bin ich BWLerin, aber ich glaube, ich habe erst im Examen festgestellt, dass es auch Buchführung und Bilanzen gibt, weil ich nämlich Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftspädagogik, Personal und Organisation gelernt habe und mich darin spezialisiert habe. Und dieser Faden hat sich eigentlich durchgezogen. Und seit Mitte der 90er Jahre habe ich sehr, sehr viele systemische Beraterausbildungen gemacht, die immer wieder diesem Motiv nachverfolgten, was kann ich tun, um andere Menschen, mich selber natürlich auch zu reflektieren, aber im Wesentlichen andere Menschen dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, so der Kernpunkt, den ich liebe und der mich tatsächlich auch ausmacht.
So schön. Und mit diesem Antreiber, mit diesem Sinn vielleicht auch, hast du gemeinsam gegründet vor vielen Jahren. Mhm. Und es gibt Mermaid im Brokkoli, wenn ich das jetzt richtig ausspreche.
Genau. Meerjungfrau und Brokkoli, genau. Ein witziger Name, ne?
Das total.
Meiner Kollegin geschuldet, die von Hause aus eben sehr stark mit Brands unterwegs ist. Aber der ursprüngliche Name war eigentlich nur ein Arbeitstitel für uns. Wir sind mal zusammengekommen, wir haben gesagt, wir probieren es mal aus, wir schauen, was entstehen kann. Boom. Es ist direkt eigentlich ziemlich stark losgegangen. Und wir haben dann erst, während wir schon gemeinsam gearbeitet haben, festgestellt, dass in dem Namen eigentlich relativ viel drinsteckt, weil Mermaid und Brokkoli, also Meerjungfrau und Brokkoli, beinhaltet eigentlich genau die beiden Aspekte, weswegen wir sagen, wir können Kunden gut in Transformationen unterstützen. Nämlich der eine Teil, der Brokkoli, der muss auf dem Boden stehen und das wertschätzen, was da ist und mit dem gestalten. Und Mermaid ist der Kopf oder das Herz im Himmel oder in den Wolken, was auch mal verrückt, mutig anders sein darf, ne? Und in dem Zusammenhang passt der Name einfach wirklich hervorragend zu uns.
Wofür steht ihr? Was macht ihr? Du hast das Stichwort Transformation schon mal reingebracht. Wie würdest du eure Angebote und das, womit ihr unterwegs seid, am Markt seid, beschreiben?
Also Transformation ist ja immer ein Schlagwort, aber es geht im Wesentlichen darum, die Begleitung von Veränderungsprozessen zu gestalten. Und insbesondere dann, wenn es komplex wird, also nicht etwas, was planbar ist am Reißbrett, wo man sagt, okay, ich brauche eine gute Projektmanagementstruktur, wir machen X, Y, Z und dann kommen wir da raus, sondern immer dann, wenn es darum geht, eben Menschen zu bewegen. Aha, wieder mein Herzensthema. Also was muss ich tun, um Menschen wirklich mit auf den Weg zu nehmen? Dann kommen wir eigentlich mit ins Spiel. Und das muss choreografiert werden. Ich kann es auch das wieder nicht am Reißbrett festlegen und sagen, wir machen ersten Schritt, zweiten Schritt. Wir haben natürlich mittlerweile Erfahrung, was gut funktionieren kann an Angeboten und was eher nicht gut funktioniert. Und dann ist es auch immer wieder eine Kombination aus eigentlich unseren drei unterschiedlichen Perspektiven, mit denen wir hier auch gegründet haben. Also gesagt, ich komme aus der Menschenentwicklung. Was kann ich tun, um Menschen zu bewegen, zu entwickeln? Susanne kommt aus Kommunikation und Marke, also mehr aus diesem Teil, was kann ich an Narrativ mit in diese Transformation mit reinbringen? Und Moritz ist unser Zukunftsforscher, der sehr stark aus dem Design Thinking, aus der Haltung kommt. Und wenn wir drei zusammenkommen, dann ist es fast immer so ein bisschen explosiv, weil teilweise verstehen wir uns nicht, aber wir entwickeln gemeinsam, indem wir sehr genau zuhören, was der andere meint, und dadurch entstehen eigentlich jedes Mal passgenau für den Kunden ja neue Dinge, die dann da reinpassen. Ja. Und wir begleiten natürlich nicht nur die großen Transformationen, das können auch kleine Veränderungen sein. Das kann auch manchmal eine Teamentwicklung sein, die etwas komplexer aufgebaut ist oder ist. Und dann haben wir immer auch wieder 1-zu-1-Sessions mit drin, wo dann eben unser Coaching-Anteil eben auch mit reinkommt.
Und bei dem Studium eurer Website, bei der Lektüre eurer Website, habe ich den Eindruck bekommen, dass ihr das etwas anders macht als andere. Zum Beispiel die Formulierung, dass Veränderung nie mit einem Tool beginnt, sondern mit einem inneren Moment, sei es Reibung, Neugier oder eine Entscheidung. Und ihr sprecht da auch von Mut zur Haltung und Resonanzraum. Das fand ich besonders und anders.
Ja. Es ist ja fast ein Schlagwort, fast eine Phrase. Ne? Man sieht es ja auch überall immer wieder, die Entwicklung beginnt innen.
Mhm.
Nicht der Einzelne anfängt, sich anders aufzustellen, anders drauf zu gucken, Neudeutsch, ein anderes Mindset zu haben, wird Veränderung häufig eine Farce bleiben. Ja, und das wird auch manchmal nicht so gut verstanden in Unternehmen. Das heißt, ja, da brauchen wir doch nur ein neues Tool oder wir müssen nur dieses oder jenes machen. Aber es geht darum, dass eben Menschen sich innen drin verändern, aber auch die Lust haben, sich zu verändern. Anders draufzuschauen. Also auf einer Appellebene wird alles eigentlich verpuffen. Also es braucht diesen inneren Anstoß. So, und da schauen wir sehr genau hin, was es braucht, damit eben dieser innere Motivator eben anspringen kann und in diesen Veränderungsprozessen tatsächlich auch wirklich funktioniert. Und das Tool kann immer nur begleitend sein. Ja, also das fängt bei Check-in, Check-out schon bei den ganz, ganz einfachen Dingen an. Wenn ich das nur tue, weil man mir sagt, ich tue es, fühlt sich doch jeder, Entschuldigung, auf den Arm genommen, ja, so nach dem Motto, jetzt soll ich auch noch was sagen zu dem, wie ich mich jetzt fühle. Nein, es braucht diese Haltung dahinter, ich möchte es wirklich wissen. Was bei dir auf der anderen Seite wirklich da und los, damit ich das eben auch wiederum integrieren kann.
Hm. Und hört sich das für mich als Coach natürlich total überzeugend an. Also mich hast du sofort abgeholt, ich denke, ist ja wohl klar. Jetzt stelle ich mir aber so C-Level vor, ganze Board, was da sitzt und sagt, hier, wir haben eine große Transformation, wir haben auch schon Milestones, wir haben Botschaften, das muss jetzt hier durchgezogen werden und am besten noch in dem kurzen Zeitraum. Wie schafft ihr mit eurem Ansatz, die zu erreichen und zu überzeugen, dass es ein bisschen mehr braucht als gute Projektplanung und klare Ansagen?
Das ist eine sehr gute Frage. Und das klappt auch nicht immer, Nicole.
Das kann ich mir vorstellen. Ja.
Wenn ich jetzt rauspacke, wo es am ehesten geklappt hat, ist es tatsächlich in Unternehmen, wo die Geschäftsführung auch bereit war, direkt am Anfang mit uns zu arbeiten, um gleich zu erleben, dass das anders ist, um gleich mitzubekommen. Huch, hier sind Post-its, hier ist etwas, wo Stille eintreten kann, wo sich etwas bewegt und manchmal können sie gar nicht sagen, was es ist. Und das Witzige ist, Nicole, manchmal werden wir tatsächlich die Brokkolis genannt. Und manche sagen, oh, das sind die Marmels. Also je nachdem, was ein Unternehmen oder auch die Geschäftsführung gerade an braucht, holt es sich auch aus unserem Namen tatsächlich raus. So, das heißt, du brauchst in Unternehmen die Hierarchie. Die muss mit rein. Ohne das.
Bauen letztlich ja, schon.
Auch wenn der Ansatz oder die Transformation bottom-up läuft, brauchst du top-down, du musst das Verständnis haben. Die können es auch nicht delegieren und sagen so, ja, macht ihr mal die Veränderung, ich bleib mal hier und mache alles so wie vorher, wird nicht funktionieren. Das wird dann nur in einem kleinen abgeschlossenen Raum sozusagen funktionieren oder Bereich funktionieren. Und sobald es anfängt zu strahlen, rauszugehen, würde es abgewürgt werden. Also von daher, es braucht eben oben derjenige, der dann oder diejenigen, die dann auch mitmachen.
Und wie öffnen die sich für sowas wie innere Haltung und Resonanzraum?
Das ist eine gute Frage. An der Stelle ist es tatsächlich manchmal Glück, dass du die Punkte erwischst. Das kennst du auch aus dem Coaching.
Pain Points, ja.
Ja, die Pain Points. Und das spürt man manchmal, ne? So, wo eben es auch tiefer reingehen kann. So, und manchmal ist es nicht unbedingt in dem, was weiß ich, im Teambuilding oder in dem Workshop selber. Manchmal ergeben sich diese Punkte auch danach, dass dann plötzlich Anrufe kommen, können wir doch nochmal 1:1 arbeiten, können wir nochmal ein Coaching machen, in Reflexionsgesprächen danach, wo etwas eben entstehen kann, wo jeder Einzelne merkt, aha, wenn ich aus diesem Blickwinkel weiter drauf gucke, wird es mir nicht helfen. Ja, braucht eben den Punkt, den man aber nicht unbedingt planen kann und sagen kann, so und genau da mache ich das jetzt und so wird es funktionieren.
Ich würde gerne euren Ansatz noch mehr reinholen, quasi als, weil ich ja immer versuche, auch für insbesondere Führungskräfte, aber auch fürs Thema Selbstführung bestimmte Nuggets, bestimmte Themen, die man mit rausnehmen kann, also euren Ansatz dafür nutzen. Wir beide haben uns auch schon darüber ausgetauscht, in diesen Zeiten, wo immer mehr gefühlt man die Kontrolle verliert, ne, wo das große Ganze sich wahnsinnig schnell verändert, da eine große Unsicherheit auf in Weltpolitik, aber multiple Krisen, Multikrisen und auch im Unternehmen selbst. Was lösen diese Unsicherheiten aus? Was beobachtet ihr da?
Auch wieder ganz von bis. Wenn ich einfach mal so ein einzelne Bausteine oder Beispiele mit reinnehmen kann. Ganz häufig greifen Menschen dann danach, etwas noch mehr zu kontrollieren, noch mehr planbar zu machen. Das müssen wir doch nur noch mehr in KPIs festlegen und noch besser planen, dann würde es funktionieren. Also sozusagen mehr vom Alten, was im Neuen nicht mehr funktioniert. Und deswegen sprechen wir ja auch ganz häufig von kollaborativer Führung, um dieses Unberechenbare, was da ist, damit anders umgehen zu können. Das heißt aber auch eine andere Fähigkeit oder Qualität der Führung überhaupt zu haben. Sprechen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen intensiver drüber. Aber nur an der Stelle nochmal als Beispiel genannt. Ganz häufig wird eben dieses, ich micromanage noch mehr. Das tun die nicht aus dem inneren Haltung heraus. Sie wollen unbedingt micromanagen, aber dieses Gefühl zu haben, dann habe ich etwas, an dem
wieder
ich
im Griff.
Nicht im Griff, genau.
Ja, ja.
So, und man muss dazu allerdings auch sagen, Nicole, dass die meisten Organisationen immer noch nach dem Grundprinzip aufgebaut ist von der Industrialisierung. Also so, ich habe top, ich breche runter und ich will es jetzt nicht schematisch machen und trotzdem ist dieses im inneren Kern, oben denken wir, entscheiden wir und unten wird gemacht, ist immer noch vorhanden. Ja, und das mag an vielen Stellen auch heute noch seine Berechtigung haben, aber an vielen Stellen müssen wir uns davon verabschieden und anders damit umgehen. Ich sage nicht, wie jetzt ein Agile oder Scrum oder irgendwie, ich muss das alles machen so, sondern ich muss sehr genau hinschauen, wo ist es eben so, dass ich Prozesse brauche, die sehr effizient aufgebaut sind, wo ich gucken muss, wie das super durchläuft und an welchen Stellen sind eben die Überraschungen da. Muss ich neu denken? Muss ich mit neuen Innovationen kommen, mit neuen Ideen kommen, kreativ damit umgehen können? Da spreche ich eher von komplexen Sachen, wo ich manchmal gar nicht weiß, wie sieht denn der Ausgang aus? Was soll denn hinten überhaupt rauskommen? Ja. So, und da brauche ich ganz unterschiedliche Möglichkeiten zu.
Da würde ich gerne reingehen nochmal. Das hatte ich dir schon im Vorgespräch kurz gesagt. Ich finde das so schön, weil du die beiden Begriffe auch reingebracht hast. Die würde ich jetzt gerne mal reinholen, nämlich kompliziert versus komplex. Inwieweit haben sich Aufgaben, Herausforderungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert?
Ja, gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Als ich groß geworden bin, hat mein Vater immer noch zu mir gesagt, Kind, du musst was lernen. Ja, weil diese Skills, dieses Know-how hält dich über Wasser beruflich.
Ja.
Ja, so weit, so gut. Jeder soll was lernen. Das ist es aber schlussendlich, was an seine Grenze kommt, weil in einer komplizierten Welt ist es so, dass mich Wissen, Know-how definitiv weiterbringt, weil dort wird Expertenwissen auch gebraucht. So, es gibt viele, viele Bereiche im Beruf oder in der Profession, wo diese Dinge auch notwendigerweise eingebracht werden müssen. Skizzieren wir, was bedeutet eben kompliziert erstmal. Kompliziert heißt, mit einem gewissen Know-how kann ich einen Sachverhalt wie zum Beispiel einen Uhrmacher mit vielen Rädchen oder einen Pilot mit vielen Knöpfen, kann ich lernen, wie ich das beherrsche. Ja?
Und irgendwo von A nach B eigentlich. Ne? Das ist genau. Eher eine lineare Geschichte.
Genau, von A nach B kann ich es durchaus schaffen. Vielleicht auch mit, wie du es eben schon mal sagtest, mit vielen Milestones dazwischen. Mhm. Aber es ist Plan. War. So, und dann kommt eigentlich, was auch immer wieder erkannt werden kann, oder das wirst du auch mitbekommen, wenn du mit Führungskräften sprichst und im Coaching sitzt, die dann oft sagen, ich komme erst um 18 Uhr dazu, überhaupt meine eigentliche Arbeit zu machen.
Ja.
Das ist dazwischen Meetings. Ja. Und das sind ganz deutliche Symptome eigentlich dafür, dass das Denken und Handeln in aus dem Komplizierten heraus nicht mehr funktioniert. Das heißt, es sind lauter Störungen da. Die Leute müssen sich miteinander irgendwie austauschen, um dieses Neue, dieses, was sie noch nicht vorher hatten, was nicht in die Prozesse reinpasst, eigentlich zu besprechen und wieder neu zu gestalten. Das heißt, man bewegt sich eigentlich an vielen Teilen der Arbeitswelt schon in diesen Überraschungsteil und den würde ich jetzt schon fast ins Komplexe übernehmen wollen. Und komplex heißt, in dem Moment, ich kenne die Tools nur zum Teil, mit denen ich das Problem lösen kann. Ich kenne aber auch noch nicht mal genau, wie das Ergebnis aussehen soll. Ich habe vielleicht eine Ahnung. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob aus A B wird oder wird ein bisschen C oder D oder ist XY mit drin. Die Variablen kann ich nur durch, ich probiere mal aus, ich schaue mal genau hin, aha, dieser iterative Schritt hat nicht funktioniert, ich gehe noch mal ein paar Schritte zurück, ich probiere was anderes aus. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich mir manchmal der Hut hochgeht, wo alle sagen, ja, wir brauchen eine Fehlerkultur.
Ja.
Wir brauchen keine Fehlerkultur im komplizierten Bereich. Da sollen möglichst keine Fehler passieren, weil es ja ablaufen soll. Im komplexen Bereich spreche ich aber dann weniger von Fehlern als von Irrtümern. Ich probiere es mal aus.
Iterative Prozesse auch, ja.
Da brauche ich den iterativen Prozess. Da brauche ich definitiv Fehlerkultur. Nicht alles und überall in meiner Organisation. So, und diesen Wechsel genau hinzukriegen, diese Unterscheidung, wann bin ich in welchem Bereich, macht einen Riesenunterschied aus, wie meine Organisation gestaltet sein sollte und wie Führung funktioniert. So, und das ist eben diese starke Unterscheidung. Und ich habe halt sehr stark vom inneren Auge immer diese Stacy-Matrix, die mir vor vielen Jahren schon begegnet ist, aber das ist ein wunderbares Modell, mit dem man sich sehr, sehr gut orientieren kann. Und wir haben bei Mermet & Brookley auch so einen kleinen Self-Assessment, den man sich runterladen kann, um mal festzustellen, anhand von 10 Kriterien, wo befinde ich mich denn hauptsächlich? Ist das eher ein kompliziertes Situation, in denen ich mich befinde, oder eher im komplexen Bereich?
Wie spannend. Und gerade jetzt auch durch die aktuellen Veränderungen AI, also dürfen wir uns ja alle auf kurz oder lang mit auseinandersetzen. Wir hatten auch ein Vorgespräch, es macht uns Spaß. Du bist da mittlerweile sogar durch ein MBA.
Ja, genau.
Ausgestattet.
Genau, ja.
Wahnsinn, genau. Aber ich meine, klar sprechen wir von Komplexität. Ne? Selbst wenn wir in unseren Abläufen oder in vielen Unternehmen oder so noch komplizierte Themen haben, wie du sagst, da dürfen dann auch keine Fehler passieren, weil ansonsten vielleicht Kopf ab, weil wirklich problematisch. Aber dem Grunde nach ist unsere Realität, unsere Lebensrealität ja mehr als komplex mittlerweile.
Genau. Ja. Und allein diese Fragestellung der KI, keiner weiß genau, wo es eigentlich hinführt. Ist ja typisches komplexer Sachverhalt schon. So. Und dann stehen ja viele auch vor dem Problem, wie nehme ich denn jetzt meine Mannschaft mit? Sage ich da immer mal, hier probier doch mal ein bisschen aus. Ja, ihr dürft alles machen. Oder wie schafft man es tatsächlich, diese Neugier, den Mut und das Ausprobieren tatsächlich in die Mannschaft reinzubekommen? Und da sind wir wieder bei dem Thema, da brauche ich als Führungskraft ein anderes Handwerkszeug, einen anderen Mindset und die psychologische Sicherheit, es eben auch ausprobieren zu können. Da sind wir eigentlich beim Handwerkszeug schlechthin, was Führungskräfte mitnehmen müssen. Das ist die innere Haltung. Tatsächlich, ich führe nicht aus der Hierarchie heraus oder aus dem Status heraus oder aus der inneren Haltung. Eigentlich muss ich ja alles wissen, sondern aus der Haltung heraus, ich schaffe Räume, in denen tatsächlich diese Co-Kreation oder das Lösen der Probleme stattfinden kann. Und das ist fundamental. Wenn das nicht gestützt wird von der, von dem System oder der Organisation, ist es fast für den Einzelnen kaum zu schaffen.
Lass uns da gerne gleich in diese Co-Kreation und auch in dieses für mich fast unaussprechlich schwierige Wort Kollaboration, kollaboratives Führen noch mehr reingehen. Zum Stichwort psychologische Sicherheit werden zum Zeitpunkt der Ausstrahlung unseres Gesprächs meine Zuhörer hoffentlich alle schon ExpertInnen sein, weil nämlich dann das neue Buch von der Karin Lausch zu genau dem Thema dann schon Mitte Januar besprochen sein wird hier im Podcast. Super. Genau, also kann ich sehr empfehlen, ganz, ganz tolles Buch, was ich jetzt mir schon lesen durfte. Genau, psychologische Sicherheit, willst du ganz kurz was nochmal zu sagen zur Auffrischung oder?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also psychologische Sicherheit ist ja das A und O, was ich überhaupt brauche, damit ein kollaboratives oder ein anderes Zusammenarbeitsform überhaupt stattfinden kann. Nämlich wenn Menschen Angst und Sorge haben, überhaupt dumme Fragen zu stellen, zu lernen, nachzugucken, etwas kritisch zu hinterfragen oder das Gefühl haben, ich gehöre ja eigentlich gar nicht so richtig dazu, kann eigentlich eine Zusammenarbeitsform in der Art und Weise nicht richtig funktionieren. Und wir haben so einen ganzen Katalog eigentlich an den vier Schritten von Timothy Clark entlang hangelnd in unserer Methodenbox. Übrigens sind da über 100 Methoden, ko-kreative Methoden drin, die aber helfen können, Führungskräfte, aber auch Facilitatoren eben diese Situation oder die Atmosphäre zu schaffen einer psychologischen Sicherheit, weil es ist Dreh- und Angelpunkt von allem.
Du hattest das Wort Co-Creation und kollaboratives Führen jetzt schon mehrfach gebracht. Mhm. Was bedeutet das? Was würdet ihr darunter fassen? Wann führt man kollaborativ?
Eigentlich ist es ein Kunstwort, kollaborativ führen. Und wenn wir Susanne jetzt hören könnten, die würde auch sagen, das ist nicht ein ganz korrektes Wort und das stimmt auch. Kollaborativ führen heißt für uns, das auf den Punkt zu bringen, dass Führungskräfte es schaffen, tatsächlich die Räume so zu öffnen, dass Menschen da drin auf Augenhöhe sehr sicher selber zu einer Lösung, also selbstorganisiert zu Lösungen kommen können und in der Zusammenarbeit eben bestmöglich funktionieren und eben es gestalten können. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, und das ist wichtig zu wissen, ich führe nicht mehr nur aus meiner Position heraus, Führung kann nur kollaborativ auch mit meinen Kollegen passieren. Das heißt, Teams führen Teams. So. Und der Gedanke ist nicht, ich hier, die da und Silo-Gedanken, ich bleibe hier und muss das bestmöglich meine Ziele eigentlich erfüllen, sondern wie schaffe ich es tatsächlich mit den anderen gemeinsam, ja, den Herausforderungen zu begegnen. Ne? Das ist nicht ganz einfach, dieses Wort. Und wenn wir als Stichwort mit reinnehmen, geht es um Empowern im Team und mit anderen kollaborativ eben zusammenzuarbeiten.
Du sagtest gerade Räume schaffen. Viele Führungskräfte hören jetzt diesen Podcast, oder es sind vor allen Dingen Führungskräfte, aber auch Kollegen, Kolleginnen und auch Mitarbeitende, wo es denen vor allen Dingen auch um Selbstführung geht. Wenn ich jetzt Führungskraft bin, wie kann ich denn solche Räume schaffen? Vielleicht sogar unabhängig von denen ganz oben. Was kann ich dazu beitragen, dass ich mit meinem Team in einer Organisation entsprechende Bedingungen kreiere?
Ja. Eine sehr vielfältige Frage.
Ja.
Also gerade wie ich am besten drauf antworten kann. Nehmen wir mal ein Meeting. Wenn du 12 Leute an einen Tisch setzt, was passiert da? Ja, vielleicht ist ein Punkt gesetzt, ein Thema gesetzt, jemand bringt irgendwas rein, dann fängt der eine an, ja, aber zu sagen, der andere ja, uns, und dann geht das hin und her. Und häufig ist es nach einer gewissen Zeit, nimmt jemand die Hand drauf und sagt, komm, ich entscheide das jetzt, das machen wir so, blam, 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 damit überhaupt ein Ergebnis rauskommt. So, und das ist ungefähr nicht das, was wir eigentlich erreichen wollen, sondern Führungskräfte können in Meetings, die sie sonst für 2 Stunden vielleicht angesetzt haben, ganz effektiv tolle Ergebnisse rausbekommen. Und dafür müssen sie aber anders vorgehen. Und wir arbeiten mit an unserer Wunderwaffe ganz häufig, mit der sogenannten Pentagenda. Wenn du es sonst vergleichst, ist es so, dass man sagt, okay, ich habe ein Meeting, da stehen lauter Punkte drauf, 10 Minuten hierfür, 15 Minuten dafür und am Ende muss irgendwas rauskommen. Die Pentagenda fängt ganz woanders an. Die fängt erstmal dabei an, was ist der Zweck dieser ganzen Geschichte? Weswegen, wofür treffen wir uns? Und da ganz häufig erstmal drüber gesprungen, gar nicht beachtet, das gar nicht in diesen Kontext gesetzt. Und dann schaue ich erst drauf, was soll wirklich hinten rauskommen. So, und jetzt ist der Dreh natürlich, und ich weiß nicht, ob es Führungskräfte zwingend am Anfang immer direkt alleine machen können, muss ich diesen ganzen 2 Stunden, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, choreografieren. Ich muss mir überlegen, wenn ich die und die Ergebnisse hinten raus haben will, was bedeutet das? Welche Methoden kann ich mit reinbringen? Wie muss ich mit den 12 Leuten zusammenarbeiten? Wann passiert eigentlich was? Weil der Grundgedanke dahinter ist, ich muss einmal divergent arbeiten. Das heißt, müssen viele Ideen reinkommen, viele Perspektiven reinkommen. Dann muss ich wieder konvergent machen. Ja, das kennst du aus jedem Workshop, aus deinen ganzen Fortbildungen. Wirst du da auch nicht viel anders arbeiten. So, und dafür gibt es viele, viele coole und auch spaßmachende Methoden. Die muss ich aber irgendwie kennen. Und manchmal ist es schwierig, als Führungskraft gleichzeitig zu facilitieren und Führungskraft zu sein. Deswegen macht es mehr Sinn, noch einen ausgebildeten Facilitator dabei zu haben, der genau weiß, wie er sowas aufbaut. Mit der Führungskraft eigentlich zu besprechen, aha, das möchte ich hinten raus haben oder mit dem Team, was da sitzt. Das sind die Ergebnisse, die wir in den 2 Stunden erzielen wollen. Und der oder diejenige macht sich Gedanken, wie man da bestmöglich hinkommt.
Das heißt, grundsätzlich kann ich als Führungskraft schon viel mit meiner inneren Haltung und mit dem, wie ich mit den Leuten umgehe. Aber sinnvoll ist es schon, dass ich entweder auch gewisse Methoden kenne, beziehungsweise Dritte, Facilitator intern oder extern, mit einbinde für zumindest bestimmte Meetings, oder?
Absolut. Also da hast du eigentlich die Kernpunkte rausgenommen, ne? Ich muss etwas können, um eben dieses Zusammenarbeiten überhaupt wirklich gut gestalten zu können. Und die innere Haltung ist, ich muss es nicht wissen, sondern ich muss den Raum halten dafür. Und eigentlich ist die Führungskraft nur dafür verantwortlich zu sagen, okay, das ist der Zweck, den ich hiermit erreichen will und das sind die Ergebnisse. Und es gibt ein paar kleine Tricks, die immer helfen. Ja, und das eine ist zum Beispiel, mit optischen Dingen visuell zu arbeiten, was ganz häufig nicht gemacht wird. Ja, vielleicht noch eine PowerPoint irgendwo, aber damit arbeite ich ja nicht. Die sehe ich ja nur. Das ist ja wie konsumieren. Sondern es braucht etwas, wo gemeinsam dran gearbeitet wird. Also eher zeigen und nicht erzählen.
Machen. Das erschaffen auch gemeinsam.
Genau.
Post-its, Moderationskarten, whatever.
Und das zu können und zu beherrschen, das ist schon ein wichtiger Bestandteil, damit umzugehen. Damit hast du schon eine ganz große Menge eben erreicht. Ne? Und es sitzen Menschen zusammen. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, so. Weiß jeder. Empathie, Wertschätzung, das sind ja auch alles Schlagworte. So, aber das gehört eben auch für eine Führungskraft dazu, genau diese Menschen da abzuholen, wo sie sind. Und wie kriege ich die tatsächlich in dieses Meeting rein? Und es hört sich so banal an. Es ist ein kleines Thema nur. Check-in. Ich mache die Ohren auf, höre genau hin, was auf der anderen Seite da ist und arbeite sozusagen damit schon in das Meeting rein. Check-out. Ich hole mir auch immer Feedback zu diesen 2 Stunden rein. Ja, das heißt, ich stelle mich auch hin und sage dann so, wie war das für euch? War das hilfreich? Ist genau das rausgekommen, was auch rauskommen sollte? Das ist ein Erlebtes oder ein Teil einer Feedback-Kultur. Ne?
Und da zeigst du ja sehr schön nochmal auf, auch wenn ihr auf der Website sagt, nie mit einem Tool beginnt, dass Methoden wichtig sind, aber dass halt Hand in Hand die Haltung geht. Ne?
Absolut.
Wäre auch jede Methode. Also wenn ihr den Check-in nicht mit einer entsprechenden Haltung begleitet, kannst du dir auch gerade in die Haare schmieren dann. Aber,
ja. Genau so.
Bernadette, ich hatte dich vorher gefragt und ich würde das gerne mit reinnehmen jetzt, weil meine Wahrnehmung war, dass ihr vor allen Dingen für große Organisationen tätig seid, dass eure Auftraggeber in erster Linie Firmen sind und ich dachte mir, okay, was könntet ihr jetzt praktisch anbieten an den Hörerkreis, was könnte da spannend sein? Und da sprachst du von einem offenen Programm und ich glaube, das knüpft sehr schön auch an das an, was wir gerade besprochen haben. Was ist das? Was bietet ihr da an?
Unser offenes Facilitator-Programm, was auch im Februar jetzt starten wird, bietet in 5 Monaten sehr kompakt das an, was du an Handwerkszeug, Haltung und Entwicklung eigentlich brauchst, um solche Zusammenarbeiten ko-kreativ gestalten zu können. Oder das müssen nicht nur Meetings sein, das können auch ganze Transformationen sein. Also wie schaffe ich so eine Reise, dass hinterher Menschen sich eben auf den Weg gemacht haben und mitgemacht haben bei Veränderungsprozessen. Das bieten wir jetzt eben zum 14. Mal an. Und ja, wir freuen uns eben im Februar damit starten zu können.
Start ist wann genau, wenn du sagst Februar?
Ende Februar, ich habe es nicht genau.
Okay.
Ende Februar wird es starten. Genau.
Alles klar.
Sechs Modulen und mehreren Coaching-Sitzungen noch dazwischen, wo jeder auch seine individuellen Themen, Workshops, Meetings einfach mit reinbringen kann.
Und die sechs Module sind online?
Ja, ist absolut online, genau.
Können auch nachgehört werden, müssen nicht zwingend in Präsenz online dann teilgenommen, oder wie sieht
ihr? Ja, schon besser, weil du es dann noch erleben kannst. Wir haben es sehr interaktiv. Das ist auch so eine witzige Sache am Anfang, wo man sagt, bitte 5 Stunden online, das kann doch nicht funktionieren. Ja, wie oft haben wir hinterher zurückgekriegt, Mensch, können wir nicht noch eine Stunde hinten dranhängen, weil wir es einfach anders gestalten und auch das muss choreografiert werden, wie du remote Gefühl hinbekommst, tatsächlich ein Teil zu sein und dort auch gemeinsam etwas schaffen zu können. Also wir sind eine Firma, die remote first arbeitet. Also alles, was du auch hier interaktiv und auch zwischenmenschlich gestalten kannst, remote, da geht eine ganze Menge.
Ja, spannend. Mhm. Für wen ist das? Wenn du sagst Facilitator und ich habe vorhin verstanden, die Führungskraft sollte nicht unbedingt immer sich beide Hüte aufsetzen. Für wen, wer ist die Zielgruppe für euer Programm?
Ja. Also alles an Kollegen und Kolleginnen, die mit Veränderungsprozessen zu tun haben. Also es können kleinere, aber auch größere Veränderungsprozesse sein oder Leute, die eben mit unterstützen, dass bestimmte Meetings, Workshops gut durchlaufen. Für die ist das eigentlich gedacht. Und das können Führungskräfte sein. Die müssen sich nur sehr gut darüber im Klaren sein, wann habe ich welchen Hut auf.
Ja.
Üben wir aber auch während der Sitzung, weil wir auch ganz häufig natürlich interne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die immer wieder an diese Frage kommen, Mensch, da bin ich aber doch selber Teil, da will ich doch selber meinen Input bringen an dem Thema, da kann ich doch jetzt nicht in die Rolle des Facilitators gehen. Das tarieren wir sehr gut aus und haben immer wieder, das letzte Mal hatten wir von großen Firmen eben auch Leute dabei, die genau an diesem Thema immer wieder gekommen sind und ich glaube, zum Ende war es dann klar, wann sie welchen Hut aufhaben und wie sie sich sozusagen auch verhalten können müssen, um diesen Teil des Facilitators sehr gut eben auch leben zu können.
Also klingt super spannend. Mir juckt die ganze Zeit schon in den Fingern. Ich weiß noch, wie vor geht bei mir gar nichts, weil wir ja noch an Fuß in die Welt bringen. Aber hört sich ganz, ganz toll an. Kosten kann man bei euch auf der Website nachschauen. Ich packe den Link in die Shownotes in jedem Fall. Und du sagtest, im Vorfeld aus kann gefördert werden. Es gibt für Selbstständige ja dieses tolle Kompass-Programm. Hatte ich jetzt auch gerade mir ein bisschen angelesen. Da kann man Förderung bekommen von staatlicher Stelle für eigene Fortbildungen. Voraussetzung ist, dass man 2 Jahre als Selbstständige schon unterwegs ist.
Genau. Absolut. Also sowohl, und das ist eigentlich dieses Bereichernde. Es sind eben Berater oder Solo-Selbstständige dabei oder in kleinen Firmen dabei und eben welche, die in-house arbeiten. Und diese Kombination voneinander, miteinander zu lernen, ist unbeschreiblich. Ist wirklich toll.
Sehr, sehr schön. Deiner Nett. Ja. Wie immer, bleibt mir wirklich zu sagen, ich könnte noch länger mit dir drüber sprechen, weil ich es super spannend finde, immer so diesen kurzen Dive in die Themen und dann gehen ganz viele Lampen an in meinem Kopf und ich will so viel mehr wissen, aber mit Blick auf die Zeit kriege ich jetzt die Kurve, sagt man, glaube ich, und würde dir gerne meine 3 letzten Fragen stellen.
Ja, genau. Welche sind deine 3 letzten Fragen? Ich habe eine Ahnung davon, weil ich ein häufiger Zuhörer deiner Podcasts bin.
Ja, und es ist dann bestimmt nochmal anders, wenn man sie selbst gestellt bekommt. Genau, Bernadette. Wie schaffst du dir selbst Freiraum in deinem Alltag für dich?
Ja, das ist nicht ganz einfach, weil selbst und ständig, das Wort ist ja auch bekannt. Und ich habe so eine hohe Leidenschaft für das, was ich tue, dass ich auch manchmal es mir sehr schwer fällt, Abstand zu nehmen davon auch. Ich arbeite einfach gerne, ja. Und manchmal denke ich so, es müsste ein anderes Wort für Arbeiten eigentlich erfunden werden, weil ich es einfach so gerne mache. Ja, und trotzdem ist mir klar geworden, dass ich Energie auch woanders herholen möchte und muss. Und der wichtigste Punkt ist eigentlich für mich zu entscheiden, dass ich eben Freiraum brauche. Und das kann ganz unterschiedliche Dinge sein. Manchmal ist es der Spaziergang, den ich auch häufig mal ohne Podcast mache. Und ich habe bestimmte Elemente. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, Klarinette zu spielen. Und die halbe Stunde, die ich am Tag schaffe, mich da zurückzunehmen und in die Musik, was ich jetzt schon so kann, reinzutauchen, macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Manchmal eben auch mit anderen zusammen. Das ist einfach großartig. Also es sind eher so diese kleinen Inseln, die ich mir dann schaffe, damit dieser Freiraum überhaupt stattfinden kann. Ne?
Und welche deiner Stärken ist deine Lieblingsstärke an dir?
Wenn ich mich darauf einlasse, eigentlich mitzubekommen, was unter der Oberfläche passiert. Dieses, wenn ich in Gruppen oder beruflich irgendwo bin, habe mit Gruppen zu tun, relativ schnell erfassen zu können, ohne dass ich ein Wort manchmal dafür finde, was eigentlich unten drunter stattfindet. Der Beziehungsebene auf dieser gruppendynamischen Ebene und damit eben arbeiten zu können. Also nicht nur auf dieser oberen, äußeren Ebene. Das klappt eben im Führungscoaching auch sehr gut. Also in Coaching-Situationen eigentlich tiefer runterzugehen. Und ich liebe es auch, mit tiefsitzenden Glaubenssätzen eigentlich zu arbeiten, entweder 1:1. Habe ich auch keine Scheu vor, weil ich manchmal finde, da kriegt man besser noch die Veränderung gestaltet, als wenn ich nur auf der äußeren Verhaltensebene unterwegs bin. Das Gleiche gilt eben auch für Teams. Auch da manchmal den Eisberg runterzuführen und unten in diese mentalen Modelle, weswegen es da eigentlich knarzt, zu führen. Das mag ich schon sehr, sehr gerne.
Steht ja für eine hohe Intuition, ne? Also wie du sagst, so manchmal das nicht ganz Sichtbare letztlich auch zu erspüren, selbst wenn du noch kein Wort dafür hast. Schön.
Genau. Ja. Und ich glaube, damit verbunden ist aber auch, ich habe so eine innere Orientierungsstruktur. Ich bin kein ordentlicher Mensch, gar nicht. Aber ich habe so eine innere Struktur, die mir hilft, damit irgendwie gut durchzukommen und durchzuführen. Ja. Andere Menschen eben, glaube ich, auch durchzuführen. Ja, und die Lieblingsstärke liebe ich an mir. Genau.
Ist schön. Ja, und wofür bist du heute dankbar?
Oh, ich bin für so viele Dinge dankbar, Nicole. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Arbeit habe, die ich habe, es eben auch ausleben zu können und auch geschätzt zu werden dafür, was man tut oder was ich tue. Dafür bin ich unglaublich dankbar dafür, eben gesund zu sein. Es sind so viele in unserem Alter schon, die mit vielen, vielen Gebrechen zu kämpfen haben. Dafür bin ich absolut dankbar, auch so einen tollen Mann zu haben, mit dem ich so viel lachen kann und schon seit vielen Jahren auch verheiratet zu sein. Eigentlich, ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und die vielen kleinen Momente mit Menschen, die mir einfach am Herzen sind. Also gestern nur auf dem Weihnachtsmarkt mal kurz gewesen mit Freundinnen und es sind die kleinen Momente, wo etwas entsteht. Ja, dafür bin ich dankbar. Und auch natürlich hier zu sein, dass du mich geladen hast. Dafür bin ich natürlich auch dankbar.
Ja, und da bin ich auch sehr dankbar für, Bernadette, dass ich da nicht der, wie sagt man, der Bogen, der Kreis, wie auch immer was schließt, aber dass wir da einfach wieder angedockt haben. Und so viele der Inhalte, der Themen haben mich auch an damals tatsächlich erinnert. Das würde ich gerne nochmal reinbringen, weil ich vorhin gesagt habe, wir waren an diesem gemeinsamen Projekt. Das war das sogenannte Personalentwicklungskonzept, was du damals bei KPMG reingebracht hast in einer Zeit, wo War of Talent die große Drohkulisse war und man sich gefragt hat, wie kriegen wir durch duale Studiengänge und wie kriegen wir hier Leute an Bord? Und das einfach ganz hervorragend gemacht hast und dann war klar, okay, das muss jetzt kommuniziert werden, da müssen die MultiplikatorInnen, die Partner, Partnerinnen mit eingebunden werden und wir hatten beide ein Meeting mit einer Marketingagentur. Kannst du dich daran erinnern? Ja, da muss ich nämlich jetzt gerade so dran erinnern, als du davon sprachst, wie kriegt ihr die Leute überzeugt? Und damals haben die uns wirklich aus schlichter Kommunikationssicht marketingtechnisch gesagt, wie man so einen Prozess angeht. Und ich kann mich noch erinnern,